Wir freuen uns, dass Sie heute mit uns diesen Gottesdienst feiern. Wir hatten gestern hier eine Trauung. Das waren Landschaftsgärtner, die uns diese schöne Blumenlandschaft hinterlassen haben. Und ich wurde an das Wort erinnert, wenn Gott das Gras auf dem Feld, das doch verwelkt, also kleidet, sollte er das nicht vielmehr euch tun, ihr Kleingläubigen, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das Übrige alles zufallen. Wir wollen miteinander Gott loben und ihm zur Ehre singen, O, dass ich 1000 Zungen hätte, 238. Wir singen von diesem Lied die Verse 1 und 2 und dann die schwäbischen Verse 4a und 4b. Wir wollen mit Gott reden im Gebet. Himmlischer Vater, wir haben heute Morgen so viel Grund, dir zu danken. Du hast uns bis zum heutigen Tage wunderbar geführt. Ach, vergib uns unser vielfältiges Schimpfen und Klagen. Wir wollen heute dir Dank sagen für all das, was du uns in Fülle schenkst, auch an diesem Morgen, für den Frieden, den du uns erhalten hast, für die vielen Güter, für unseres Lebens Kraft. Und dass jeder neue Tag ein Wunder deiner Güte ist. Und da kommen wir zu dir und sind bedrückt, weil uns noch so viel anhängt und belastet aus den vergangenen Tagen. Wir haben Unrecht getan und uns versündigt an Menschen um uns her. Herr, vergib uns diese Schuld. Wir haben uns an dir versündigt. Wir brauchen deine Vergebung. Und dann gib es doch, dass wir heute hören können, was du uns sagen willst. Wir wollen verstehen, wie du uns führst und den Weg weißt, den wir gehen sollen. zeige uns deine großen göttlichen Pläne. Und wir wollen dir nun in der Stille all das sagen, was uns bewegt. Wir beten in der Stille. Danke, Herr, dass du nahe bist allen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilfst denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Amen. Das Lied hat ja einer unserer jungen Leute aus der DDR mitgebracht. Und es erinnert uns daran, dass ja die entscheidende Bewährung von uns Christen nicht mit dem Maul geschieht, nicht mit dem Mund, nicht mit dem Reden und Phrasenklopfen, sondern im täglichen Leben, in den vielen Problemen und Schwierigkeiten, wo sie drinstehen. Ich lese aus Epheser 5 von Vers 1 bis Vers 14, schön, wenn Sie es aufschlagen in den ausgelegten Bibeln, Epheser 5, Vers 1 bis 14, spielt ja in den Briefen des Apostels Paulus eine große Rolle, wie er immer wieder diese eben entstandenen Gemeinden dazu aufruft, es ganz praktisch umzusetzen in ihrem täglichen Leben, was Christus ihnen schenkt. So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinigkeit oder Habsucht. Das muss uns ja als reiche Wohlstandsbürger im 20. Jahrhundert auch genauso treffen, wie das mit der Unzucht, mit der Habsucht. Soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört, auch schandbare und närrische oder da heißt eigentlich dumme Reden und lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Denn da sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemand verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Wir singen nun nach unserem Liedheft das neue Lied, Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Wir singen alle vier Verse, Nummer 66 in dem roten Liedheft. 1. Mose 35, Vers 1 bis 4. Ich kriege immer wieder sehr viele Gespräche, wenn ich solche Abschnitte ausgrabe aus der Bibel, die vielen unbekannt sind. Ich habe für heute diesen Text ausgesucht und vermute, dass er vielen von Ihnen gar nicht so bekannt ist. Und es macht uns wieder Freude und Appetit, mehr in unserer Bibel zu forschen und dann Wegweisung zu suchen für die vielen Fragen, die wir selbst nicht lösen können. Und Gott sprach zu Jakob: Mach dich auf und zieh nach Bethel und wohne daselbst. Und errichte dort einen Altar dem Gott, der dir erschien, als du flohst vor deinem Bruder Esau. Da sprach Jakob zu seinem Hause und zu allen, die mit ihm waren: Tut von euch die fremden Götter, die unter euch sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider. Und lasst uns aufbrechen und nach Bethel ziehen, dass ich dort einen Altar errichte dem Gott, der mich erhört hat, zur Zeit meiner Trübsal und mit mir gewesen ist auf dem Wege, den ich gezogen bin. Da gaben sie ihm alle fremden Götter, die in ihren Händen waren, und ihre Ohrringe, und er vergrub sie unter der Eiche, die bei Sichem stand, und sie brachen auf. Liebe Freunde, die Rede geht ja unter uns um, dass es heute mit der Ehe und mit der Familie ganz besonders kompliziert ist. Beim Autofahren hörte ich da neulich einen Redner im Radio sagen, die Familie ist heute in eine schwere Krise geraten. Na nur, dachte ich, heute bloß? Wenn ich Bibel lese, fällt mir auf, dass Ehe und Familie eigentlich immer in der Krise war. Solange man zurückdenken kann. Das liegt ja natürlich nicht an der Ehe und nicht an der Familie. An was liegt's denn? Es liegt am Menschen. Und wenn Sie das einmal sehen hier, wie dort einst bei den Vätern des Glaubens im Alten Testament das auch so war, dass da Familienkrisen waren, Schwierigkeiten in der Erziehung, die sie hatten mit ihren Kindern, das war ja gar nicht so leicht. Da lebt man auf engstem Raum beieinander und da wird man einander schuldig, da kämpft man miteinander, da gibt es böse Worte, die fallen, da wird geweint. Und der Jakob, von dem heute die Rede ist, der hatte Ärger mit seinen Kindern. Wissen Sie, das waren große Männer, Kleiderschränke. Die waren schon erwachsen und da können jetzt nicht mehr viele von uns mitreden, die dann diese Probleme hautnah in ihrer Familie durchspielen und sagen, na, die lassen sich von mir nichts mehr sagen. Die sind schon mündig. Es war zu allen Seiten so, dass Menschen dann sagen, so, jetzt bestimme ich selber über mein Leben und dann kann man nicht mehr viel tun. Die Eltern müssen schweigen, können sich zurückziehen, Mund halten. Aber damals lebten die erwachsenen Söhne des Jakob noch zu Hause, im Familienverband. Und das Schlimme war, sie hatten einen grässlichen Überfall auf die Bürger von Sichem gemacht. Ich kann Ihnen die ganze Geschichte, die im vorigen Kapitel berichtet ist, überhaupt nicht erzählen. Da sieht man plötzlich junge Leute, die Frieden machen wollen und Gerechtigkeit verwirklichen wollen, so wie junge Leute im Ungestüm ihres Wollens das machen. Wir machen eine neue Welt. Und dann packen sie ihr Schwert und schlagen zu und am Ende ist furchtbares Unrecht geschehen. Und der Vater Jakob sitzt zu Hause und kann diesem Unheil nicht wehren. Die Bibel beschönigt nichts. Unrecht ist geschehen. Blut ist geflossen. Ein Gräuel gegen Gott. Wie kommt man aus solchen schrecklichen Problemen raus? Wie löst man solche Krisen? Das ist ja die Frage. Vielleicht hat einer vorhin gedacht, wie ich sagte, die Familie war schon immer in der Krise und die Ehe war schon immer in der Krise. Denkt einer, ah ja, ist ja gut. Dann kann ich ja weitermachen wie bisher. Nein, es gibt überhaupt keine menschliche Krise, die unser Gott und Herr nicht heilen und lösen will. Er hat Macht, er gibt das Leben, das sich wirklich lohnt, haben wir eben gesungen. Lassen Sie mich dazu jetzt einfach zuerst mal festhalten, dazu ist entschlossenes Handeln nötig. Dazu ist entschlossenes Handeln nötig. Mich überrascht, wie der Jakob als Vater den Mut hat, seinen erwachsenen Söhnen überhaupt was zu sagen. Das war früher nicht selbstverständlich und ist heute nicht selbstverständlich. Es ist vielmehr üblich geworden, dass Eltern sich verängstigt vor ihren Kindern verdrücken, sagen, geht bitte aus dem Haus raus, oder sie sitzen unter dem Tisch und sagen, hast du noch gemerkt, wie frech ich unten vorgeschaut habe? Aber dass man ein Wort sagt und dann noch ein Wort, das durchdringt und das irgendwo etwas bewirkt und verändert, das gibt's doch nicht. Zuerst mal die Frage, woher hat eigentlich der Jakob den Mut? War der vielleicht ein wenig anders als wir? Aber wenn Sie sich an die biblische Geschichte zurückerinnern, dann wissen Sie, dass Jakob ein sehr ängstlicher Typ war. Er floh ja jahrelang aus seinem Elternhaus nur, weil er Angst hatte vor den Prügeln, die er von seinem Bruder Esau bekommt. Also mutig war er nie. Und wenn Sie noch einmal die Geschichte nachlesen, wie er dann nach Jahren der Fremde wieder zurückkam, da schlotterten dem die Knie. Das hört man direkt noch durch die biblischen Zeilen hindurch. Wie der da vor Gott betet, die ganze Nacht nicht schlafen kann, wenn er nun seinem Bruder begegnet, obwohl er ein großes Geschenk mit vielen Tieren ihm bereitet hat aus seinen Viehherden, hat er große, unbeschreibliche Angst vor seinem Bruder. Warum hat er jetzt plötzlich den Mut, seinen erwachsenen Söhnen gegenüberzutreten und zu handeln und sagen, das geht nicht, was geschehen ist? Da gibt es nur eine Antwort. Gott sprach zu Jakob und Jakob handelt nicht, weil er das will, sondern er merkt, ich muss im Auftrag Gottes handeln. Und jetzt wird auf einmal deutlich, was Autorität ist. Wissen Sie, Autorität in der Familie oder wo auch immer in der Öffentlichkeit, das merken Sie auch bei bedeutenden Persönlichkeiten. Autorität ist lächerlich, wo wir bloß die spielen, wo wir in die Rolle hineinschlüpfen. Das ist wie ein Kostüm, das man sich anzieht und wo man wirklich so witzig drin aussieht. Und so manche Väter, die dann plötzlich sagen vor ihren Kindern, na denen will ich mal was sagen und da will ich mit dem Stock mal tüchtig auf den Tisch schlagen. Und da lachen die alle nur. Wenn ich die Bibel richtig verstehe, ist Autorität immer etwas anderes als diese gespielte Eitelkeit auch von Eltern. Und ich darf Sie alle nur bitten, dass Sie mit Ihren Kindern recht frühzeitig das sagen, dass Sie als Eltern auch nicht besser sind als die Kinder. Und die Dinge, die Sie ja bei Ihren Kindern ärgern, haben Sie ja alle von Ihnen ererbt. Das ist nicht das Problem. Wissen Sie, Autorität kann ja nur kommen, wenn Sie Ihren Kindern wehren, wo es sich lohnt, dass ein kleines Kind die Tischdecke runterzieht und die Blumenvase umwirft, das sollte bei uns kein Reden mehr sein. Und die vielen anderen Dinge, die in unserem Hausrat kaputt gehen, und wenn sie das ganze Geschirr zertrümmern, ist doch nicht der Rede wert. Aber wenn sowas geschieht, dass unsere Kinder als heranwachsende Teenager und dann in ihren besten Jahren Blut an ihren Fingern kleben haben, Unrecht tun, haben Sie dann noch ein Wort zu reden? Und ein Wort, das gehört wird und das ankommt? Und da merkt man, der Jakob hatte Ohren auf die Befehle Gottes. Und der Herr sprach zu Jakob. Er tut es gezwungen, gar nicht freiwillig. Er geht zu seinen Söhnen und sagt, was ihr getan habt, war nicht richtig. Und was er dann mit ihnen beginnt, das ist ja eine umfassende Umkehr. Das Wort, das die Bibel hier gebraucht, Buße, ist nicht besonders glücklich, weil es bei uns immer an Polizei und Politessen erinnert. Aber da geht es ja um was ganz anderes, um eine Lebensumkehr, um einen Neuanfang, um eine grundsätzliche neue Einstellung zu den Dingen, die nötig sind. Und da tritt der Jakob vor seine Söhne hin. Ist jetzt wichtig für alle Eltern, Autorität, die hat man nicht. Und die kann man auch nicht irgendwo bekommen. Mich überrascht ja, wie manche Eltern so das immer oberflächlich nehmen, wie sie die Probleme lösen. Macht er nicht oberflächlich. Autorität des Jakob jedenfalls, die kommt aus der Stille. Seid still und erkennt, dass ich der Herr bin, sagt Gott. Und wenn Sie anfangen, Ihre Probleme einmal vor Gott auszubreiten, werden Sie merken, dass da die einzige Lösung liegt. Autorität wird auf den Knien erbetet und das merken Kinder. Sagen Sie nicht so schnell, die würden das nicht spüren. Das war auch der Grund, warum die da plötzlich hören, das noch einmal ganz klar gesagt, es gibt keine intakte Familie. Vielleicht ist das in unseren Tagen immer wieder die trügerische Meinung so vieler, dass sie sich vorstellen, es gäbe diese vollkommene Ehe und diese intakte Familie. Wo gibt's denn die? In dieser Welt ist ein Durcheinanderbringer am Werk. Und da gibt es böse Mächte und Einflüsse. Und jeder von uns steht ja täglich in Gefahr, dass er schuldig wird am Zerbrechen all der guten Gaben Gottes. Aber da ist ein Jakob, der seinen Platz einnimmt in seiner Familie und der auf die Stimmen, auf die Weisung Gottes hört und der sich von Gott sagen lässt, wo der Schaden liegt. Entschlossenes Handeln ist nötig, wo solche Krisen sind. Und da sind Väter gefragt, wo gibt's bei uns solche Väter? Wo sind solche Mütter, die nicht sagen, jetzt sage ich nichts mehr? Sondern die sagen, mir tut es leid, wo ich in den vergangenen Jahren bei meinen Kindern so viel Unnützes geredet habe. Ich will das eine Wort sagen, das meine Kinder brauchen, damit ihr Leben nicht scheitert. Das war mein erster Punkt. Entschlossenes Handeln ist nötig. Das zweite, was ich hier markieren will, und das sagt dieser Jakob, der Ausgangspunkt stimmt nicht mehr. Also heute würden wir sagen, wenn solche Probleme sind, die Väter mit ihren Kindern haben, was tut man da? Da fragt man zuerst mal einen Berufskollegen, was rätst du mir? Und dann sagt er, geh mal zur psychologischen Beratungsstelle. Ist ja nicht schlecht, nicht, dass jetzt einer meint, das wäre schlecht. Oder mach eine Familientherapie, ist nicht schlecht. Aber leider geht das oft nicht tief genug hinunter. Jetzt achten Sie mal darauf, was der Jakob bei seinen Söhnen anmahnt. Er sagt da nicht, da sind ein paar Dinge in eurem Leben falsch und er fängt nicht endlos lange Diskussionen mit ihnen an. Er sagt, die Grundlagen eures Lebens stimmen immer. Und der Vater kann ganz kühn sagen, bei mir stimmt's, bei euch stimmt's nicht. Er sagt nicht wir alle, sondern er sagt ihr. Der Vater war Vorbild. Da schäme ich mich. Ich bin meinen Kindern nicht so oft Vorbild wie der Jakob. Und dann kann er den Söhnen sagen, tut von euch die fremden Götter. In eurem Leben sind andere Kräfte, Mächte und Autoritäten da. Ganz bestimmt war das Elternhaus des Jakob kein Ideales. Auch die Großeltern hatten keine so vollkommene Ehe, wie wir es gern hätten. Zwischen Isaac und Rebekka gab es ja allerhand Spannungen in der Kindererziehung und die Mutter hat den einen Sohn bevorzugt und der Vater den anderen. Da mögen alle menschlichen Fehler drin sein, aber dennoch, das hatten sie nicht von den Eltern. Und wir wissen das ja alle als Eltern von den Kindern, wie viele Einflüsse auf unsere Kinder hereinbrechen. Das geht ja jetzt schon los, wenn unsere Erstklässler begonnen haben. Was hören sie? Was sehen sie? Was fliegt auf sie zu? Da muss ich doch noch ein Wort sagen, weil das für uns heute schlecht verständlich ist mit den Götzen. Wir sagen immer wieder, was war denn das mit den kleinen Figürchen? Was ist denn da schon drin? Das waren doch vielleicht bloß so kleine Dinge, wie man sie sich heute auf dem Fernsehapparat stellt. Aber was ist da schon dran? Da hängt sich einer so ein Püppchen ins Auto. Was soll da schon an dunklen Mächten dran sein? Ist ja nicht auf diese Dinge beschränkt. Ich habe Ihnen vorher in der Schriftlesung ganz bewusst das gelesen, dass auch die Habsucht Götzendienst ist. Da müssen wir uns einmal prüfen, wie wir den Dingen nachjagen, die uns beherrschen. Wie die unreinen Gedanken unser Herz in Beschlag nehmen, unsere Fantasie belasten. Das ist ja schlimm, wie wir ganz besetzt sind von all diesen Dingen. Der moderne Mensch heute meint ja immer wieder, das, was ihn umgibt, das sei gleichsam wertneutral. Er lebt in einem freien Raum. Das ist eine sehr primitive Vorstellung und Sie wissen ja, wie schnell auch bei uns so viele Einflüsse in unserem Leben wirksam sind, die uns total vergiften. Und wenn Jesus immer den Finger auf unser Herz gelegt hat, also aus dem Herzen die bösen Gedanken kommen, dann sagte Jesus, das ist nicht von außen, das steckt in dir drin, ganz tief, diese Innenverschmutzung, dieser Neid, diese Zwietracht, diese Verbitterung, diese Selbstempfindsamkeit, dieses Selbstmitleid in uns, diese Überheblichkeit, das Höhnen, das Niederdrücken des Anderen. Ist heute so eine Art geworden, bis hin zu Christen, dass man fortwährend das Böse irgendwo in der Welt mit lauten Worten anmahnt und kritisiert. Und Jakob sagt seinen Söhnen, wisst ihr, warum es zu dieser Unrechtstat kam in Sichem, zu diesem schrecklichen Blutbad? Das ist doch das, was Christen immer wieder sagen müssen, warum es die Katastrophe vom Dritten Reich gab. Weil das in uns alles drin steckt. Und wenn Gott uns nicht bewahrt und unsere Herzen reinigt und heiligt, sind auch wir zu so viel Üblem fähig. Und keiner kann sagen, ich nicht, ich bin besser als die anderen. Und die Söhne, das war jetzt interessant, die nehmen das Wort des Jakob auf und sagen, Vater, du hast recht. Das kann man gar nicht erklären, das ist göttliche Autorität, die Eltern verliehen wird. Und unsere Welt ist heute arm geworden an Autorität, das stimmt. Und wo Sie Patenonkel oder Patentante bei irgendeinem Menschen sind, da bitten Sie Gott um diese Autoritäten, sagen Sie, ich möchte einmal noch diesen Dienst tun und ein klares Wort sagen, meinem Neffen, bevor ich sterbe, was Not ist in der Welt. Und dann kommen die Söhne alle, und dann bringen sie ihre Götzen her. Ja, wo hatten die im Hause Jakobs eigentlich ihre Götzen? Ich muss Ihnen die Geschichte doch noch erzählen. Das ist ja in der Bibel festgehalten. Die Rahel war ja die hübsche Frau, die der Jakob hatte und die er liebte. Die Lea sah ja ein bisschen blöd aus, heißt in der Bibel. Und die war eine hübsche Frau. Aber er hat an einer Stelle nicht aufgepasst. Und das könnte ja sein, dass man sagt, Hauptsache, das ist ein Rasseweib, ne? Genügt ja für manche bei der Ehe. Und die hat, wie sie aus dem Elternhaus rausging, dem Vater Laban den Hausgötzen geklaut. Vater Laban ist dann ganz aufgeregt der Karawane nachgeritten und kam und sagt, Jakob, Jakob, irgendjemand hat meinen Hausgötzen mitgenommen. Der Jakob wusste nichts von der Geschichte und die Rahel, die hat dann die Frau gespielt, der es heute nicht ganz gut ist, und die saß auf ihrem Kamelsattel und sagte dem Papa, ich kann nicht aufstehen, entschuldige, und versteckt da unter dem Kamelsattel diesen Hausgötzen. Offenbar war der immer mitgewandert. Da gibt's ja Dinge in unseren Familien, die nie ins Licht Gottes gekommen sind. Da gibt's Dinge in ihrem Leben, die sind immer mitgelaufen. Und sie wissen ganz genau, dass es da Lektüren gibt, Gedanken, Einflüsse, Verbindungen, Freundschaften, die sie in ganz weite Entfernung von Gott bringen. Und wir brauchen da gar nicht so tun, dass es die Zeit wäre. Es ist unsere oft unentschiedene Haltung zu den Einflüssen und Dingen, die wider Gott sind, wo Gott ganz klar zu uns Nein sagt. Wo Gott sagt, das ist wider sein Gebot. Hier kann er uns nicht segnen. Und das kommt ja alles nicht von ungefähr, wenn das in unserem Leben wirksam wird. Und so war es dann auch hier. Sie standen an dieser Grube, sie haben an der Eiche ein Grab geschaufelt und werfen dann all diese Götzen einfach in diese Grube da hinein und machen einen neuen Anfang. Das ist Umkehr, das ist Bekehrung, das ist Buße oder wie Sie es nennen wollen, ist ganz egal. Das ist nötig. Heiligt euch vor dem Herrn. Gott kann uns doch nicht segnen in unserem Leben, wenn wir nicht wirklich ihm gehorsam werden, wenn wir unser Leben nicht ihm öffnen. Wie sollte Gott mit unseren Kirchengemeinden sein, mit unseren Christen, wenn wir uns nicht ganz ihm heiligen, zur Verfügung stellen, das bekennen, was in seinem Licht nicht taugt, was Unrecht ist, ausräumen? Die Leute gingen ja sehr weit, die haben sogar Ohrringe weggenommen. Ich weiß nicht, ob Ohrringe böse sind, aber verstehen Sie, die wussten genau, was nicht recht war. Wegen mir dürfen Sie es gern tragen, ich glaube nicht, dass das böse ist. Aber Sie müssen wissen, was in Ihrem Leben ein Fallstor der Sünde ist. Da müssen Sie Schluss machen. Aber es wäre so schön, wenn man da einfach einen Graben graben könnte und könnte das alles hineinwerfen? Man kann es. Der Apostel Paulus sagt im Römerbrief in Kapitel 6, wir sind mit Christus begraben. Ohne das gibt es kein Christenleben, dass man immer wieder all den Schmutz hineinwirft. Ich habe gestern bei der schönen Trauung hier sagen können, das Schönste bei einer christlichen Ehe ist, dass man laufend aus der Vergebung Jesu lebt. Wir sind doch nicht besser als andere. Aber wir wissen, wo es ein Loch gibt, wo man das alles hineinwerfen kann und wo die Vergebung Jesu drüber gebreitet wird. Und dann hat das Alte keine Macht mehr. Da kann man völlig neu beginnen. Und das ist ja interessant, dass dann plötzlich auch diese Einflüsse, die diese Brüder so geritten haben und sie so bestimmt haben, dass die dann weg sind. Und sie waren wirklich frei davon. Heilige dein Leben vor Jesus. Und gib ihm Raum, dass er dich vollständig erneuern kann. Aber jetzt noch was Letztes. In all den Predigten, den letzten Sonntagen, war mir das wichtig, Ihnen zu sagen, dass allein aus einer neuen Begegnung mit Jesus Ihr Leben Zukunft hat. Und das ist ja wichtig, dass wir das heute in unserer ängstlichen Zeit wieder laut verkünden und allen Menschen sagen, es gibt Zukunft, es gibt lohnendes Leben. Wir sind doch die, die der Welt was anzubieten haben. Wir haben doch ihnen eine große, gute Mitteilung zu machen. Man hätte ja an dem Grab stehen können und sagen können, oh, jetzt wirft man die schön geschnitzten Köpfe weg. Und was die wert sind. Es gibt Leute, die betrachten das Christenleben immer unter dem Verzichtgedanken, was die alles nicht tun dürfen. Sagen Sie, was ist Ihnen leid? Ist Ihnen ein Ehebruch leid, den Sie nicht getan haben? Wollen Sie ihn tun? Wollen Sie lügen? Wollen Sie unrechtes Gut auf Ihrem Konto haben? Was wollen Sie eigentlich? Gott wehrt Ihnen doch nicht. Er will Ihnen doch die Fülle des Lebens schenken. Und das, was wir ablegen in dieses Grab hinein, unter der Vergebung Jesu, das ist doch befreiend. Und der Jakob sagt seinen Söhnen, Gott hat mit uns noch Großes vor. Es tut uns leid, wenn wir die Geschichte nachher weiterlesen, dass die Söhne Jakob so wenig davon begriffen haben. Sie fielen nachher ja wieder in üble Streitigkeiten zurück. Es ging sogar so weit, dass sie einen ihrer Brüder als Sklaven verkauft haben. Nun brauchen sie nicht die Nase zu rümpfen. Sie haben vielleicht nur einen Bruder gehabt und die waren damals zu 12, da ging es ziemlich eng her und da muss man die Ellbogen nehmen. Aber es war betrüblich, dass die Söhne nicht merken, wir stehen unter der Führung Gottes, unter dem Segen Abrahams. Jetzt frage ich Sie nur, ob Sie das begriffen haben. Ich brauche den Segen Gottes, das ist nicht nur so eine Floskel, sondern der ewige Gott will mit mir. Und in meinen irdischen Dingen und Verpflichtungen will er bei mir sein. Und darum war das ein Irrweg, den damals Jakob eingeschlagen hat, als er in Sukkot, Bibelkenner können es nachlesen im Kapitel vorher, seine Hütten gebaut hat. Gott will ihn in Bethel haben. Dort war die Stätte, wo er ihm erschienen war. Dort war der Himmel offen. Dort hat Gott zu ihm geredet. Wir brauchen doch von Gott Weisung, Orientierung, Mitteilung, welchen Weg er uns führen will und was die richtige Entscheidung ist. Im täglichen Leben ist. Und so macht es dann Jakob. Er ruft seine Söhne zusammen und nachdem sie dort das Grab wieder zugeschaufelt haben, brachen sie auf unter dem Segen Gottes. Wissen Sie, wie Sie Ihre Probleme lösen und wie Sie mit den Schwierigkeiten Ihres Lebens fertig werden? Sie müssen ganz runter auf die Tiefe, da wo Gott anfangen kann, wieder sie zu segnen. Und sie müssen einen dicken Strich unter die falschen Wege machen und sagen, jetzt will ich rumdrehen. Und ich will brechen mit dem Alten, das was Gott nicht gefällt. Von heute ab will ich ihm dienen. Amen. Und nun singen wir das Lied, O Gottes Sohn, du Licht und Leben. 504, die Verse 1 bis 3. Dann hören wir unseren Willi Ehret. Seine Frau Ruth wird, glaube ich, nichts sagen. Der Willi, wo ist er? Da sitzt er. Der Willi Ehret wird uns dann noch ein Wort sagen und das leitet dann schon über zur Missionsveranstaltung, die nachher drüben im Gemeindehaus stattfindet. 504, Vers 1 bis 3.
jeder vierte Mensch, der in Afrika wohnt, wohnt in Nigeria. Ein unheimlich bevölkerungsreiches Land. Im Moment finden etliche Unruhen dort statt, wirtschaftliche Schwierigkeiten, prägendes Land, aber auf der anderen Seite wachsen die Gemeinden wie kaum zuvor. Woran mag es wohl liegen? An der religiösen Art der Afrikaner oder an ihrem Bedürfnis, immer zu einer Gruppe dazugehören zu wollen und alles im Kollektiv zu tun? Oder liegt es an den Gemeinden, liegt es an den Christen? Wir wollen mal einen Blick drauf tun, was der Pastor Johanna in der Gemeinde macht und was er für Aktivitäten entwickelt hat. Er ist als Bub geboren im Nordosten von Nigeria und sein, nicht als Bub geboren, sondern als Kleinkind wahrscheinlich. Und sein Vater war ein armer Mann, hat nebenher seine Felder bewirtschaftet und hat bei den Fulanis die Kühe gehütet. Damit hat er die Kultur und die Sprache der Fulanis spielend kennengelernt. Er ist später zu den Missionaren gegangen, hat dort in Hof und Haus gearbeitet, hat er dabei Lesen und Schreiben beibekommen und hat auch die biblischen Geschichten gehört. Dann später ging er mit Missionaren nach Sokoto, hat dort auf einem Fahrrad sich vorne so eine kleine Bücherauslage hingebaut und ist so durch die Straßen gefahren. Und dann haben die Hausas immer gerufen, Kaso Mugani, das heißt, komm her, wir wollen sehen, was du da alles machst. Und somit ist er immer in Kontakt gekommen und hat einen Einstieg gehabt, mit denen über Jesus zu reden. Aber nicht genug, er wollte sich weiterbilden, ist zu einer Bibelschule gegangen, hat später eine Pfarrstelle bekommen. Aber es hat in ihm gebrannt, dass er die Botschaft Jesus an andere Menschen weitersagen kann. Und er hat zwei Schwerpunkte gelegt, den Fulanis, die er ja so gut gekannt hat, und das andere zu Stämmen, die noch nichts von Jesus gehört haben. Mit seinem Freund Bulus, der ein Auto hatte, hat er öfters jetzt Fahrten gemacht in Gebiete, wo er wusste, da gibt's noch niemand, der von Jesus weiß. Und so sind sie in die Berge zwischen Nigeria und Kamerun gekommen. Dort haben die Leute zu ihm gesagt, hat gar keinen Wert, dass er da zu den Koma-Leute hochgeht, die schicken euch sowieso wieder fort. Andere haben es versucht und sind mit irgendwelchen Pfeilen im Körper zurückgekommen. Es hat gar keinen Wert, ich brauche gar nicht hochgehen. Sie haben es trotzdem versucht. Sie sind da reingestiegen in die Berge und jetzt hat Gott ihnen eine Tür aufgemacht. Sie haben da Leute auf den Hängen, an den Hängen, das denen ihre Felder sind, gesehen, wie sie da gehackt haben. Sie haben denen geholfen zum Hacken und so weiter und so fort. Und die Leute haben sie eingeladen. Später haben sie erfahren, dass bei den Komas die Geschichte rumgeht, dass früher einmal einer von ihnen fortgegangen sei. Und dann haben wir gesagt, das muss ja der sein, der jetzt wieder zurückkommt. Wenn der so auf uns zugeht und uns so hilft, das muss einer von uns sein. Und dann haben sie angefangen, auch von Jesus zu erzählen. Nach einer gewissen Zeit sagen die, warum kommt ihr immer nur ein, zwei Tage und besucht uns? Kommt doch mal und lebt noch mal eine ganze Zeit lang bei uns. Und das war der Einstieg. Der Pastor Johanna hat es an den Bibelschulen bekannt gemacht. Und nach einigen Jahren bzw. einigen Monaten haben sich vier nigerianische Evangelisten gefunden, die dort leben und wohnen seit 1982. Kürzester Zeit sind viele Menschen zum Glauben gekommen. Wir haben uns eingangs die Frage gestellt, an was liegt es wohl, dass in Nigeria die Gemeinde so stark wächst? Ich will zwei Punkte unterstreichen, bestimmt spielt mehr mit eine Rolle. Erstens, das sind Menschen, denen ist es ein Anliegen, dass ihre Mitbürger das Evangelium von Jesus hören. Sie haben nämlich selber erlebt, was es heißt, in Dunkelheit zu leben und dann ins Licht geführt zu werden. Und das Zweite ist wahrscheinlich, dass sie das Evangelium so sagen, wie es in der Bibel steht. Dass sie nichts dazu tun, aber auch nichts weglassen. Wir haben nachher einige Bilder vom Pastor Johanna und auch von den Koma-Leuten. Sie sind herzlich dazu eingeladen.
Wir wollen nun beten und wollen uns erheben. Herr, das geschieht draußen in der weiten Welt, dass Menschen die Suche nach Wahrheit und nach Leben dein Evangelium hören und zum Glauben kommen und die alten Götzen wegtragen. Und das ist so schwer, dass bei uns in Deutschland wieder so viele neue Götzen in unserem Leben beherrschend sind. Mächte, denen wir gehorchen und wo wir tun, was vor dir ein Gräuel ist. Herr, hilf uns zur klaren Umkehr und zur Absage. Zeige jedem von uns, wo jetzt das nötig ist, dass wir entschlossen handeln, auch in der Verantwortung, die du uns gegeben hast, in den Familien, in der Verantwortung für andere, für Freunde. Und dann gib uns diese Autorität, dass wir anderen das bringen können, was ihr Leben wirklich befreit. Es leben so viele um uns her, die nicht mehr leben wollen und die nicht mehr wissen, dass es sich lohnt. Da gib doch wieder uns diese Vollmacht, zu lösen und zu befreien und loszusprechen. Und dann lass es geschehen, dass auch heute wir unsere Probleme und Schwierigkeiten, die uns schon so lange begleiten, gelöst werden in deinem Licht, weil sie in der Tiefe vor dir angepackt werden. Da, wo du den Finger drauf legst und weil du anmahnst, was vor dir nicht recht ist. Hilf uns zu einer ganzen, klaren Befreiung. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie noch mal einen Augenblick Platz. Jetzt darf ich Sie einladen, diese Matineen, die wir machen, die wollen ja einfach das ausnützen, dass Sie Ihre nächsten Termine wahrscheinlich alle erst beim Nickerchen ab 1 Uhr haben. Und die Zeit vorher kann ja noch genutzt werden, wenn Sie von Ihrer Küchenarbeit befreit werden. Wir dürfen Sie zu einem leckeren Eintopfessen einladen. Alles vorbereitet und für Sie ist schon mitgezählt. Aber der Bericht von Ruth und Willi Ehret ist uns so wichtig. Das ist ja ganz interessant. Die Koma-Leute, das sind so Steinzeitleute, zu denen bis heute niemand vorgedrungen war. Wie das ist, was solche Leute sagen. Die können doch auch sagen, zwingt uns nicht ins Christentum. Nein, die sagen uns, welche Befreiung sie erleben. Schön, dass auch die beiden Lichtbilder mitgebracht haben. Sie waren nun 4 Jahre lang nicht im Heimaturlaub und wir freuen uns, dass es jetzt endlich geklappt hat. Und über all die Jahre hinweg haben Sie durch Ihr Opfer auch diesen Dienst dort mitgetragen. Landwirtschaftsarbeit, auch das ist interessant. Wo kann man ganz konkret den Menschen helfen, dass sie nicht mehr hungern? Bitte kommen Sie doch. Jetzt geben Sie mir doch keinen Korb. Bei anderen ist mir es egal, aber bei mir doch. Dankeschön. Mit den Doppelgartenbauarbeiten will ich heute nichts mehr sagen. Am besten telefonieren Sie mit mir nochmals. Genau. Karl Frank, wie viel brauchen wir? Wie viele Leute am Freitag? 10. Ja, also ab 15 Uhr. Ich bin oben. Und am Samstagmorgen. Ich bin oben. Lassen Sie mich nicht allein. Freitag ab 15 Uhr, Samstag, das geht da hoch, den Turm. Jetzt wollen wir mal sehen. Dankeschön. Wir graben, das wird richtig. Um 11.40 Uhr ist Taufgottesdienst. Nach dem zweiten Gottesdienst getauft werden. Carmen Voigt aus der Schickstraße 3 und Anne-Rose Heidegger aus Leinfelden-Echterdingen. Und wenn man so einen schönen Namen hat, kann die Straße auch nur Heidegger heißen, wenn man Heidegger heißt und Heidegger 3. Da wird die Taufe um 11.40 Uhr sein. Wir haben die Taufen oft nicht abgekündigt und jetzt wurde doch der Wunsch laut, dass wir das tun. Wir wollen das in Zukunft machen, dann kann ja teilnehmen, wer will. Das Opfer heute ist bestimmt jetzt, dass die Arbeit dort weitergeht. Wenn Europäer zurückgerufen werden aus Afrika, kommt oft das Problem, die Afrikaner sagen, bitte, ihr zieht dann auch gleich die Unterstützung ab. Und sie haben oft Schwierigkeiten, ihre einheimischen Mitarbeiter voll zu finanzieren. Wir wollen heute unser Opfer geben, auch der Erlös des Essens, das kostet ja nichts, das ist ja gestiftet schon. Ein Erlös geben, damit dort diese wichtige Arbeit der Landwirtschaftsberatung in Nordnigeria weitergehen kann. Von den Einheimischen, die in die Spuren von Willi Ehret getreten sind, der mit seiner Frau wahrscheinlich einmal weitermachen wird nach diesem Heimaturlaub in einem anderen Land Afrikas. Darum wollen wir, dass diese Arbeit nicht aufhört, sondern jetzt erst recht von Afrikanern weitergeführt werden kann. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.